Fast jeden Sonntag trifft sich unsere ganze Familie bei meinen Eltern zum Mittagessen und zum Essen von Kaffee und Kuchen. Das ist so ein Standard-Sonntagnachmittag bei uns ganz oft. Und wenn wir dann mit abends wieder nach Hause fahren, dann haben wir so ein richtiges Abschiedsritual, damit wir die Kinder auch von Oma und Opa wieder wegkriegen. Ja, es gibt immer einen Keks, aber nur dann, wenn sie angeschnallt sind und im Auto sitzen. Ja, es gibt immer einen Keks und noch so ein paar andere Sachen. Unter anderem müssen wir dann immer alle Fenster runter machen von unserem Auto und dann müssen wir ein Lied ganz laut aufdrehen. Ja, und das Lied heißt There's Power in the Blood. Vielleicht kennt der ein oder andere das. Ein ganz altes christliches Lied im Country-Stil gespielt und dann singen wir es als Familie sozusagen, während wir dann wegfahren. Und ihr kennt das, wenn ihr vielleicht mit euren Kindern ein Lied singt. Die Strophen, da kennt man ungefähr jedes zweite und dritte Wort und da murmelt man sich dann so durch. Und wenn dann der Refrain kommt, oh, dann geht das ganze Auto explodiert, alle singen laut Hals mit und Oma und Opa freuen sich und winken. Und so beenden wir dann unseren Sonntagnachmittag bei Oma und Opa. Laut Hals den Refrain, there's power, power, wonderworking power in the blood of the Lamb. Ja, ganz laut. Und die Kinder kennen das, wir kennen das. Die Verse kennen wir nicht so gut, aber den Refrain, den können wir richtig, richtig gut. Und heute in unserer Predigt, beginnen wir die Geschichte rund um Noah und die Arche und die große Flut. Und wir werden sehen, dass bestimmte Themen immer und immer wieder wie so ein Refrain auftauchen. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, diese Refrains zu lernen, damit du sie auswendig kannst, damit du dir sie immer und immer und immer wieder zusingen kannst. Und normalerweise gebe ich ja so den Hauptgedanken und die Gliederung ganz am Anfang. Heute machen wir das ein bisschen anders, werden uns Stück für Stück durch den Text arbeiten und am Ende wollen wir uns vier Refrains anschauen. Vier Refrains. Und wenn du ein Predigt-Handout in der Hand hast, das hinten ausliegst, dann kannst du schon mal überlegen, welche vier Refrains das wohl sind. Ich habe die erstmal freigelassen. Wir befinden uns im ersten Buch Mose und wir haben uns in den ersten vier Kapiteln schon richtig viel angeschaut. Wir haben gesehen, wie Gott alles wunderschön und gut schafft. Wir haben gesehen, wie der Mensch gegen Gott rebelliert und alles ins Verderben stürzt. Und dann haben wir gesehen, wie Gott in seiner Gnade eingreift, dieses Versprechen gibt, was Rabbi eben auch schon erwähnt hat, dass ein Nachkomme der Frau den Kopf der Schlange des Satans zertreten wird. Und dann haben wir letzte Woche gesehen, wie es tatsächlich zwei Nachkommen gibt, Kain und Abel. Und dann haben wir gesehen, wie Abel Gott geglaubt hat und seinen Verheißungen und Kain glaubte Gott nicht. Und wir haben uns ja schon gefreut, da ist jetzt dieser Nachkomme von Adam und Eva, dieser Abel, der Gott gehorcht hat. Der Abel, der der Schlange vielleicht den Kopf zertreten wird. Aber was passiert? Genau das Gegenteil passiert. Kain, der ein geistlicher Nachkomme der Schlange ist, er tötet Abel, der gerecht war vor Gott. Und dann haben wir gesehen, wie die ganzen Nachkommen von Kain geistliche Nachkommen der Schlange waren. Bis zu dem Ur-Ur-Urenkel von Kain. Erinnert ihr euch noch? Was hat er gemacht? Er hat sich so wie King Kong auf die Brust geschlagen vor seinen beiden Frauen und hat gesagt, ich bin ein Doppelmörder. Das war das, was er gesagt hat, dieser Lamech. Also die Nachkommen von Kain haben sich immer und immer weiter von Gott entfernt. Am Ende standen wir da. Wo ist die Verheißung? Was passiert jetzt? Und dann haben wir gesehen, wie Gott in seiner Gnade einen Ersatz schenkt, einen Set. Und da sagt Eva ja dann noch, denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil Kain ihn umgebracht hat. Es geht weiter. Es geht weiter in der Geschichte Gottes mit der Welt. Was wird Set jetzt tun? Ist er dieser verheißene Same? Und dann kommen wir zu Kapitel 5 im ersten Buch Mose. Das ist unser nächster Text. Wir gucken uns heute ein bisschen mehr Text an. Ich werde nicht alles vorlesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr es mit aufschlagen. 1. Mose, Kapitel 5. Und jemand, der schon mal einen Bibelleseplan gemacht hat, hat die Geschlechtsregister schon mal überflogen? Darf ich mal ein Handchen? Oh ja, ein paar. Okay, Rabbi, ich muss sagen, das ist wirklich vorbildlich, dass du in deinem Bibelleseplan durch die Geschlechtsregister kämpfst, auch in den Chroniken, und dass du auch überlegst, was hat das zu bedeuten? Weil wir wissen ja, alles in der Bibel ist Gottes Wort. Es gibt nicht ein bestimmtes Wort Gottes, irgendwie im Neuen Testament, was besonders Gottes Wort ist. Und diese Geschlechtsregister sind irgendwie weniger Gottes Wort. Es ist alles Gottes Wort. Und deswegen ist es hilfreich, diese Geschlechtsregister auch genau zu lesen. Und es sieht gut aus in diesem Geschlechtsregister. Sie, wenn ihr das Kapitel 5 kennt, dort leben die Menschen unglaublich lange, teilweise über 900 Jahre. Sie haben viele Kinder, sie tun genau das, was Gott gesagt hatte, füllt die Erde. Und wir haben auch gesehen, dass die Nachkommen von Seth damals anfingen, den Namen des Herrn anzurufen. Alles läuft unglaublich gut. Aber neben den vielen Babynamen in Kapitel 5 gibt es noch drei andere Worte, die sich immer wiederholen. Wenn ihr die Bibel vor euch habt, dann könnt ihr mal gucken. Kapitel 5, 1. Mose 5, Vers 5, ganz am Ende, was steht da? Und er starb. Vers 8, und er starb. Vers 11, und er starb. Vers 14, und er starb. Vers 17, und er starb. Vers 20, und er starb. Vers 27, und er starb. Vers 31, und die ganze Lebzeit Lamechs betrug 777 Jahre und er starb. Was hatte Gott gesagt? Wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen esst, werdet ihr gewisslich sterben. Und er starb. Diese drei Worte sind wie ein beständiger Trommelschlag in diesem fünften Kapitel. Und ein Trommelschlag, der seit 1. Mose 3 sich durch die ganze Weltgeschichte zieht. Und er starb. Ein Kommentator schrieb, am Sterbebett ist das Leben für uns alle kurz. Da an dem Sterbebett fragen wir uns, wo ist das Leben hin? Gestern noch war ich jung und jetzt bin ich alt. Niemand kann sich der Realität entziehen. Die Sünde von Adam und Eva hat diesen unheimlichen, beständigen und nicht zu stoppenden dreifachen Trommelschlag in die Welt gebracht. Und er starb. Und sie starb. Mitten in diesem dreifachen Trommelschlag, der so unheimlich und beständig und nicht zu stoppen scheint, leuchtet in Kapitel 5, in Vers 24, eine Ausnahme ganz doll heraus. Es ist der Henoch. Kennt die Geschichte von Henoch? Er war ein Mann, der mit Gott wandelte, der Gott geglaubt hat. Wir lesen im Neuen Testament, dass er auch gepredigt hat. Das Wort Gottes gepredigt hat. Ein Mensch, der mit Gott gewandelt ist. Und was macht Gott dann? In Vers 24 lesen wir das. Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Gott nimmt ihn hinweg in den Himmel und macht mitten in diesem Kapitel, wo es sich immer wiederholt und er starb und er starb und er starb. Er macht eines deutlich. Es gibt etwas danach. Es gibt etwas danach und er sagt, jeder, der mit mir glaubt, jeder, der mit mir wandelt, wird auch das Leben nach dem Tod mit mir verbringen. Das ist diese Hoffnung, die da auf einmal wieder aufleuchtet in 1. Mose Kapitel 5. Gott macht es auch nochmal bei Elia, wenn ihr euch erinnert. Auch da wird er aufgenommen, er stirbt nicht in dem Sinne, er geht nicht ins Grab, sondern er geht direkt zu Gott. In gewisser Weise ist Henoch wie so ein Scheinwerfer im Theater. Ja? Alles ist dunkel im Theater und da ist ein Scheinwerfer, ein Kreis auf der Bühne oder wie ein Feuerwehrstrahler. Ein Feuerwehrstrahler, es ist alles dunkel und der Feuerwehrstrahler strahlt den Berghang aus, um die vermisste Person zu suchen. Es ist so dunkel mit diesem ständigen, dreifachen Trommelschlag des Todes. Und da auf einmal, hell und klar, konzentriert auf eine Person, da ist Henoch. Und es wird klar, Gott ist mit denen, die mit ihm wandeln und mit ihm und ihm glauben, nicht fertig, wenn sie ableben hier auf der Erde. Es geht weiter. Das Alte Testament macht das dann auch ganz deutlich. Es wird eine echte Auferstehung geben. Daniel sagt das, Hiob sagt das. Und dann auch im Neuen Testament lesen wir das, dass es weitergeht nach dem Tod. 1. Thessalonicher lesen wir Folgendes. Paulus schreibt an die Brüder dort, an die Geschwister in Thessaloniki, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, über die Gestorbenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Er sagt, ihr habt diesen dreifachen Trommelschlag des Todes, ihr erlebt ihn. Aber ihr sollt nicht traurig sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und was ist der Grund, den er dann gibt? Er sagt, denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. So wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Nun, die Generation von um Henoch und um Seth herum, oder die Generation nach Henoch, womit haben sie sich getröstet im Tod? Nun, sie konnten zurückschauen auf Henoch und sein Beispiel. Es ist nicht vorbei nach dem Tod. Lasst uns weiter Gott vertrauen. Aber mit welchem Trost trösten wir uns heute im Angesicht des dreifachen Trommelschlags des Todes? Wir trösten uns gegenseitig mit den Worten und mit der Tatsache, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Und deshalb werden alle, die Jesus vertrauen, auch einmal mit ihm auferstehen und bei ihm sein. Das ist die große Hoffnung von uns Christen, dass Jesus auferstanden ist. Nun, am Ende von dieser langen Liste in Kapitel 5 von dem Geschlechtsregister von Seth kommen wir zu einer neuen Person, zu Noah. Und Lamech nennt Noah ganz besonders. Noah, es heißt nämlich, Noah heißt Trost oder Ruhe. Und Lamech erklärt uns dann auch in Vers 29, Kapitel 5, Vers 29, warum er ihn so genannt hat. Er sagt, der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühen unserer Hände, die vom Erdboden herrührt, den der Herr verflucht hat. Also Lamech glaubte Gott, er hoffte darauf, dass sein Sohn Noah jetzt die Folgen der Sünde wieder umkehrt. Okay, und da ist dann dieser Noah, dieser gerechte Mann aus der Linie von Seth. Aber wir wissen auch aus diesem Kapitel, dass die Menschheit drumherum, alle anderen Menschen herum, die ja auch in gewisser Weise die Nachkommen von Seth waren oder auch von Adam und Eva, von den weiteren Kindern, die sie hatten, sie waren alle absolut gottlos. Sie kannten vielleicht das Beispiel von Henoch, aber es war ihnen egal. Und Noah lebte, und das lesen wir jetzt in Kapitel 6, in einer absolut gottlosen Zeit. Es gab diese Männer aus Kapitel 5, die diese Linie weitergezeichnet hat von Seth, dem Samen der Frau. Aber die Mehrheit der Menschen hat es abgelehnt, auch damals schon. Noah, so lesen wir dann in Kapitel 6, wenn ihr guckt in Vers 5, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war, Kapitel 6, Vers 5, auf der Erde, und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse. Sehr groß war die Bosheit, alles Trachten, alle Zeit nur böse. Es war richtig dunkel, eine richtig gottlose Zeit, als Noah geboren wurde. Und wisst ihr, manchmal denken wir ja zurück an eine Zeit, vielleicht denken wir zurück 50 Jahre zurück und denken, damals war alles besser. Kennt ihr solche Gedanken? Ich habe die manchmal. Damals, als es noch keine Handys gab. Oh, da hatten alle so viel Zeit, da wurden sie gar nicht abgelenkt. Und wenn wir zurückdenken, auch in unsere Gesellschaft heute nennt einige Dinge gut, die Gott nicht gut heißt. Im Bereich der Ehe und der Sexualität, sei es im Umgang mit Babys, die im Mutterleib sind. Und wenn wir jetzt die Uhr ein paar hundert oder ein paar Jahrzehnte zurückdrehen würden, dann findet man eine Gesellschaft vor, auch in Deutschland, die weit weniger wie zum Beispiel im Bereich der Sexualität und der Gendergeschichte verwirrt ist. Aber zu glauben, dass sich unsere grundlegenden Probleme und die Sünde unserer Gesellschaft auflösen, wenn wir einfach die Zeit zurückdrehen, ist völlig naiv. Ist völlig naiv. Wir fangen dann an, in der Vergangenheit zu schwelgen und wir setzen dann die rosarote Brille auf, ohne die vielen Probleme und die Gottlosigkeit der früheren Epochen zu sehen. Es gab tatsächlich eine Zeit, an der alles besser war. Aber da musst du wirklich ganz weit zurückgehen. Es gab eine Zeit, wo alles besser war im Garten Eden. Da war alles besser, ja. Da war wirklich alles besser. Das Problem ist nur, Gott hat einen Engel und ein blitzendes Schwert an den Eingang gestellt, damit der Mensch nicht zurückkommt. Wir können nur nach vorne gehen, liebe Geschwister. Und auf Gottes Wort und seine Verheißungen vertrauen. Mit ihm durchs Leben gehen und darauf vertrauen, dass er die Trennung zwischen Gott und uns aufheben wird. Die Hoffnung liegt nicht in der Vergangenheit, liebe Geschwister. Die Hoffnung liegt in der Zukunft, in unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und die Situation zur Zeit von Noah erinnert uns an diese Wahrheit. Die Vergangenheit ist nicht immer besser. Nein, sie ist auch gekennzeichnet von Sünde und von der Ablehnung Gottes. Wir haben das gerade gelesen, Vers 5. Die Bosheit war sehr groß. Alles Trachten der Gedanken seines Herzens war alle Zeit böse. Es war richtig gottlos. Unter anderem, wenn ihr den Kapitel 6 aufhat, die ersten drei Verse, unter anderem haben sich die Menschen mit Engelswesen verheiratet. Das ist eines der schwierigsten Verse in der Auslegung des ersten Mosebriefes. Dort lesen wir, dass die Göttersöhne auf die Erde gekommen sind und sich Frauen genommen haben, dass sie anscheinend auch Nachkommen gezeugt haben zusammen. Es gibt verschiedene Auslegungen zu diesem Text. Ich glaube, das Beste ist wahrscheinlich einfach zu sagen, es waren gefallene Engelswesen, die sich irgendwie Frauen genommen haben. Ich weiß nicht genau, wie das alles zusammenpasst und wie genau das ist, aber interessanterweise ist die Strafe, die Gott dann gibt, nicht gegenüber den Engelswesen, sondern gegenüber den Menschen. Seht ihr das in Vers 3? Er sagt, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten, denn es ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Also was auch immer da passiert ist, die Strafe, die Gott gibt, ist gegen den Menschen gerichtet. Und er sagt hier, wenn er sagt, seine Tage sollen 120 Jahre betragen, dann meint er damit, es wird noch 120 Jahre geben, wo sie Buße tun können und dann wird diese Flut kommen. 120 Jahre Zeit, um Buße zu tun. Und Gott sagt dann, diese Bosheit, die so unglaublich groß war und alles Trachten der Gedanken des Herzens alle Zeit nur böse war, Gott antwortet darauf und er antwortet mit diesem Urteil, ich will, und das ist Vers 7, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich ihn gemacht habe. Interessanterweise wissen wir aus dem Matthäus-Evangelium, dass kein Mensch damals zur Zeit von Noah Buße getan hat. Sie aßen, lesen wir, und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. Das ist das, was Jesus sagt im Matthäus-Evangelium. Sie lebten ohne Gott und wollten nicht hören, was er zu sagen hat, durch seine Propheten wie Henoch oder auch Noah. Und lass uns das eine Warnung sein heute Morgen. Auch Gott kennt keinen Spaß mit Sünde. Und Gott wird gerecht richten. Gott macht bei Sünde keine halben Sachen. Jeder, der denkt, er kann Gott und seinem Gericht entfliehen, wird früher oder später sich vor Gott verantworten müssen. Aber wisst ihr, mitten hinein in diese Gerichtsankündigung Gottes aufgrund der Sünde der Welt, der Menschen, mitten hinein, da ist dieser Mann, Noah. Und wisst ihr, wie er beschrieben wird? Genauso wie Henoch. Ein Mann, der wie Henoch, und das ist Vers 9, mit Gott wandelte. Es ist ein Mann, den wir aus dem Neuen Testament kennen, als ein Mann des Glaubens und ein Mann, der die Gerechtigkeit verkündigt hat. Das finden wir alles im Neuen Testament, diese Beschreibung von Noah. Ein Mann, der glaubte und der mit Gott wandelte. Und das wollen wir jetzt gemeinsam lesen, diesen ersten Teil der Geschichte, 1. Mose 6, die Verse 8 bis 22. 1. Mose 6, die Verse 8 bis 22. Nun lesen wir über Noah. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Da ist dieses Wort, wandelte mit Gott, wie bei Henoch. Und Noah hatte drei Söhne gezeugt, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen lang soll die Arche sein, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen, eine Elle hoch. Ganz oben an der Arche sollst du sie ringsrum herstellen. Und den Eingang der Arche sollst du an ihre Seite setzen. Du sollst dir ein unterstes, zweites und drittes Stockwerk machen. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch des Lebens, das Lebensoden in sich hat zu vertilgen. Unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem, was lebt, von allem Fleisch, sollst du je zwei in die Arche führen, dass sie mit dir am Leben bleiben. Und zwar sollen es ein Männchen und ein Weibchen sein. Von jeder Art der Vögel und von jeder Art des Viehs und von allem Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Von allen sollen je zwei von jeder Art zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Du aber nimm dir von jeglicher Nahrung, die gegessen werden kann, und sammle sie dir bei dir an, dass sie dir und ihnen zur Speise dienen. Und Noah machte es so. Er machte alles genau so, wie Gott es geboten hatte. Warum beauftragt Gott Noah, ein großes Boot, eine Arche zu bauen? Gott macht einen Neuanfang. Habt ihr es gesehen in Vers 7? Er sagt, ich will alles, was ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Und dann in Vers 18, er will alles, was lesen wir? Von allem, was lebt, von allem Fleisch, sollst du je zwei in die Arche führen, damit sie mit dir am Leben bleiben. Es ist wie ein Reset, ein großer, wie beim Computer. Ja, wenn euer Computer mal abstürzt und es nicht richtig funktioniert, so wie es hier bei der Erde offensichtlich nicht richtig funktioniert hat, was macht ihr beim Computer? Nun, ihr haltet den Knopf, diesen Power-Button, haltet ihr lang, bis der Computer einmal rebootet und dann und neu wieder hochfährt. So ähnlich ist das jetzt hier auch. Alle anderen Tiere würden bei diesem großen Reset sterben und die Schöpfung fährt wieder hoch mit einem gerechten Mann, mit seiner Familie und mindestens einem Paar von jedem Tier. Gott schafft die Welt neu. Und Gott und Noah? Noah gehorcht Gott und baut jetzt eine Arche. Genauso, wie Gott es ihm aufgetragen hatte. 137 Meter lang, etwa 23 Meter breit und 13 Meter hoch. Er baute wahrscheinlich Jahrzehnte an diesem Schiff. Und was ließ ihn weitermachen? Was ließ ihn weitermachen, dieses Riesenschiff im Nirgendwo zu bauen? Ich glaube, was ihn weitermachen lassen hat, sind die Versprechen Gottes. Einmal dieses Versprechen aus 1. Mose 3, Vers 15. Der Nachkomme der Schlange wird der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Aber dann macht Gott ihm noch ein zweites Versprechen hier. Vers 18. Habt ihr es gesehen? Aber mit dir, sagt Gott zu Noah, mit dir will ich meinen Bund aufrichten. So wie Gott damals in 1. Mose 1 mit Adam und Eva diesen Bund geschlossen hatte, dass sie unter seiner Herrschaft leben sollen und die Erde bebauen sollen. So will Gott jetzt einen Bund schaffen mit Noah. Gott versprach Noah, ich werde mit dir diesen Bund schließen. Nun, was genau dieser Bund ist, das werden wir nächste Woche anschauen. Aber hier reicht es erst einmal festzuhalten, dass ein Mann Gottes, Noah, den Verheißungen Gottes vertraut hat. Das lesen wir in Vers 22. Noah machte alles genau so, wie Gott es geboten hatte. Noah vertraute den Verheißungen Gottes. Und Gott trug ihn durch die ganze Zeit des Baus. Und wenn ich vorstelle, die damalige Gesellschaft war absolut gottlos. Ja, die haben ihn wahrscheinlich nicht nur ausgelacht, sondern sie haben ihn wahrscheinlich auch versucht, um die Ecke zu bringen, sein ständiges Predigen, seine bescheuerte Arche. Aber Gott bewahrte ihn vor all der Bosheit der Menschen damals und er brachte sie am Ende sicher in die Arche. Und ich möchte euch, die ihr vielleicht noch in der Schule seid, die jüngeren Leute unter uns, aber das gilt auch genauso für die Älteren, ich möchte euch Mut machen, Glauben an Gottes Verheißung bedeutet manchmal, sich gegen alle anderen zu stellen. Gegen die Meinung aller anderen zu stellen. Vielleicht bist du der Einzige in deiner Klasse, der Jesus Christus vertraut. Und alle anderen denken, das ist wie ein Märchen, an das du glaubst. Da möchte ich dich Mut machen. Noah hat ausgehalten. Er hat den Verheißungen Gottes vertraut. Er hat weitergebaut. Und es war Noah am Ende, der gerettet wurde. Und dann kommt diese Flut in Kapitel 7. In den Text vor euch habt, es sind zwei unterschiedliche Berichte, einmal von Vers 1 bis Vers 10 und dann wird das Ganze nochmal mit ein bisschen mehr Details in den Versen 11 bis 24 berichtet. Und wir wollen diesen ersten Bericht auch nochmal gemeinsam lesen, Kapitel 7 in Versen 1 bis 10. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Nimm von allem reinen Vieh je sieben und sieben mit dir, das Männchen und sein Weibchen, von dem rein unreinen Vieh aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels je sieben und sieben, Männchen und Weibchen, um auf dem ganzen Erdboden Nachkommen am Leben zu erhalten. Denn es sind nur noch sieben Tage, dann will ich es regnen lassen auf der Erde, 40 Tage und 40 Nächte lang. Und ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen. Und Noah tat alles ganz, wie der Herr es ihm geboten hatte. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Wasser der Sintflut auf die Erde kam. Da ging Noah samt seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche vor dem Wasser der Sintflut. Von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein war, und von den Vögeln und von allem, was auf dem Erdboden kriecht, gingen Männchen und Weibchen paarweise zu Noah in die Arche, wie Gott es dem Noah geboten hatte. Und es geschah nach den sieben Tagen, dass die Wasser der Sintflut auf die Erde kam. Die einzige Möglichkeit, wie Noah und seine Familie diesem schrecklichen Gericht entgehen konnte, war Glaube. Im Glauben haben sie diese Arche gebaut und im Glauben sind sie dann in diese Arche hineingestiegen, als Gott es gesagt hat. In dieses Rettungsboot der Arche. Sie haben alles auf diese eine Karte gesetzt. Sie sind nicht auf den höchsten Berg geklettert und haben gesagt, da werden wir gerettet werden. Nein, sie sind in diese Arche gegangen, in dieses Boot, was wahrscheinlich noch nie vorher jemand gesehen hat. Aber sie haben es gebaut, wie Gott es gesagt hat und sind hineingegangen. Und dann lesen wir in Vers 16, das haben wir jetzt nicht gelesen. Guck mal, wenn ihr die Bibel vor euch habt, in Kapitel 7, Vers 16. Die aber hineinging, Männchen und Weibchen von allem Fleisch kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und dann kommt das Wasser. Die, die drin sind, sind sicher. Und die, die draußen sind, sind dem Gericht Gottes ohne Schutz ausgeliefert. Und diese Arche und diese Tür ist ein wunderschönes Beispiel und Bild auf Jesus Christus hin. Jesus Christus ist der Einzige, der uns retten kann. Ist der Einzige, der uns von dem ewigen Tod befreien kann. Und das, was Gott uns zuruft und was Noah sicherlich auch seinen Leuten damals zugerufen hat und gesagt: Liebe Leute, Gott wird eine Flut schicken und die Arche ist die einzige Hoffnung. Geht ein in diese Tür, in diese Arche und ihr werdet gerettet werden. Und genauso steht Jesus auch heute Morgen hier und sagt, die Tür ist weit offen, wie bei der Arche. Komm zu mir und ich will dir Leben geben. Aber als der Regen kam, die Quellen aus dem Boden hervorbrachen und die Erde vertilgt wurde, da war die Tür zu. Und genauso wird es auch für dich, wenn du Jesus Christus nicht vertraust, ein zu spät geben. Dann ist die Tür zu. Und ich möchte dich herausfordern, dass du das auch in deinem Gewissen und deinem Herzen bewegst. Dass du Jesus Christus, solange du noch Atem hast, dass du ihm vertraust und Vergebung der Sünden empfängst. Genauso wie die Menschen damals hätten kommen können, die Tür war offen, bevor das Gericht Gottes über sie hineinbrach, so ist auch die Tür heute offen zu Gott, dem Vater, für dich. Und unser Text endet dann in Vers 24, ganz unten in Kapitel 7, Vers 24. Und die Wasser blieben hoch über der Erde 150 Tage lang. So wie am Anfang der Schöpfung, erinnert ihr euch noch? Kapitel 1, Vers 2. Die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. So wie damals, in der ersten Schöpfung. Gott hat die Schöpfung zurückgedreht und fängt jetzt in gewisser Weise nochmal an. Ein Reboot, ein Reset mit Noah und seinen Nachkommen, die er verschont hat. Nun, wenn wir die ersten sieben Kapitel von 1. Mose anschauen, dann sehen wir vier Refrains. Vier Refrains, die sich immer und immer wiederholen. Ich möchte dich herausfordern, diese Refrains zu lernen. Den Refrain der Schöpfung, den Refrain der Bosheit und Sünde, den Refrain des Gerichts und Todes und der Refrain der Gnade. der Refrain der Schöpfung, der Refrain der Bosheit und Sünde, der Refrain des Gerichts und Todes und der Refrain der Gnade. Der Refrain der Schöpfung, den sehen wir ganz am Anfang, Kapitel 1, Schöpfung, und jetzt hier wieder, Kapitel 5 oder 6 und 7, eine Neuschöpfung. Gott greift schöpferisch ein, der Refrain der Schöpfung. Und so hat er auch dir Leben geschenkt. Er hat dich wunderbar und einzigartig gemacht, mit ganz besonderen Gaben ausgestattet, die er gegeben hat, damit du ihn damit verherrlichst. Ja, wenn unsere Kinder manchmal nicht hören auf uns oder wenn sie sich vielleicht auch mal gegenseitig ärgern oder kneifen, das soll auch vorkommen, dann sagen wir ihnen immer, hat Gott dir deine Finger gegeben, um deine Schwester zu kneifen? Nein, Gott hat unseren Kindern Finger gegeben, damit sie Gott verherrlichen und ehren. Und genauso hat Gott dir deine Fähigkeiten und deine Talente gegeben, damit du damit Gott ehrst. Gott ist ein guter Schöpfer, der Refrain der Schöpfung. Und dann der Refrain der Bosheit, Sünde und des Unglaubens. Da haben wir 1. Mose 3, den Sündenfall. 1. Mose 4, der Brudermord. 1. Mose 5, dieser dreifache Trommelschlag des Todes. Und Paulus sagt es im Neuen Testament auch, dass es keinen gibt, der verständlich ist. Alle sind von Gott abgewichen. Sie taugen zusammen alle nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Du und ich, wir sind Sünder. Der Refrain der Sünde und der Bosheit. Und dann der dritte, der Refrain des Gerichts und des Todes. Gottes Gericht über die Schlange, Adam und Eva. Gottes Gericht über Kain. Dann 1. Mose 5, und er starb, und er starb, und er starb. Und 1. Mose 6, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, aufgrund seiner Sünde vom Erdboden vertilgen. Sünde, liebe Geschwister, hat Konsequenzen. Der Lohn der Sünde, sagt Paulus, ist der Tod. Der gerechte Tod für deine und meine Sünden ist die ewige Trennung von Gott in der Hölle. Und dann Vers 4, der Refrain der Gnade und des Lebens. 1. Mose 3, Vers 15, diese wunderbare Verheißung an Adam und Eva. Dann der Seth, der geboren wird als Ersatz für Abel, wieder ein Refrain der Gnade. Dann die Rettung von Noah und seiner Familie und für uns das ewige Leben jedem, der glaubt. Habt ihr diese Refrains drin, diese vier Refrains? Und jetzt stell dir dein Leben vor als ein Lied. Da gibt es ganz, ganz viele Verse, die du singst, deine einzelnen Bereiche deines Lebens, ganz viele Verse, die du singst. Aber was sind das für Refrains, die du immer und immer und immer und immer wieder singst? Die du dir vielleicht auch selber zusingst? Was sind die Worte, die du dir selber immer wieder zusingst in deinem Herzen? Was kommt immer und immer wieder hoch in deinen Gedanken? Das ist dieser große Refrain des Ich bin nicht gut genug. Vielleicht kennt ihr das. Ich bin zu dick, ich habe zu viele Pickel, ich bin zu klein, ich bin zu groß, meine Augen sind schief, meine Nase ist zu klein, meine Nase ist zu groß, meine Haarfarbe passt nicht, ich bin nicht sportlich genug, ich bin nicht klug genug, ich bin zu schüchtern, ich bin zu extrovertiert, ich bin nicht gut genug. Und ich glaube, viele von uns, auch wenn wir es nicht nach außen hin so sagen, wir singen diesen Refrain immer und immer wieder, in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Ich bin nicht gut genug. Dann musst du diesen Refrain der Schöpfung hören. Diesen Refrain der Schöpfung, wo Gott sagt, du hast, oder wo wir zum Beispiel lesen, denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Das ist das, was Gott über dich sagt. Als sein Geschöpf. Du bist wunderschön und Gott hat dir genau die Fähigkeit gegeben, die er dir geben wollte. Und diese Fähigkeiten setze ein zur Ehre Gottes. Du musst den Refrain der Schöpfung immer wieder und immer wieder hören. Dann gibt es auch diese anderen Refrains in deinem Leben und auch in meinem Leben. Die Refrains der Ausreden, die singen wir perfekt. Ich kann die auch gut. Am Samstag noch, gestern noch, musste ich mich bei Paige entschuldigen, weil ich total genervt war. Ich war total genervt. Ich hatte schlecht geschlafen. Ich hatte Zeitdruck. Die Kinder waren nicht die größten Helfer im Supermarkt. Ich hatte diese Ausreden in meinem Kopf parat. Und wie einfach ist es für mich als Vater und gerade für uns als Eltern, unsere Kinder zu benutzen, unsere Sünden zu entschuldigen. Siehst du diesen Refrain des Entschuldigens in deinem Leben? Ausreden. Und dann musst du diesen Doppelrefrain der Sünde und des Todes singen. Du und du allein bist verantwortlich für deine Sünde und musst dich vor Gott verantworten. Das ist das, ein Refrain, der immer wieder auftaucht in diesen ersten 7 Kapiteln. Du kannst dich nicht entschuldigen. Deine Kinder mögen vielleicht gewisse Knöpfe in dir drücken. Du hast vielleicht schlecht geschlafen. Du hast vielleicht Zeitdruck. Aber dieser Druck ist wie bei einer Zahnpasta. Es kommt nur das raus, was drinnen ist. Und du musst dich für deine Sünde verantworten. Die Umstände in deinem Leben machen höchstens das sichtbar, was vorher schon in dir drin war. Und du wirst diesen Refrain der Sünde und des Todes brauchen. Du musst dich daran erinnern, damit wir nicht mehr den Refrain der Ausreden singen. Aber wisst ihr was? Den Refrain des Todes und der Sünde werden wir nur dann regelmäßig in unserem Herzen singen, wenn wir auch den Refrain der Gnade und des Lebens kennen. Weil ansonsten verzweifeln wir. Das kennt ihr doch auch, oder? So oft singen wir den Refrain der Verzweiflung und der Angst. Immer wieder, jeden Tag singen wir diese Lieder zu uns. Da habe ich gesündigt und erkenne meine Sünde und ich schäme mich für meine Sünde, die ich vielleicht schon 100 Mal gemacht habe und ich fange an zu singen, ich bin verloren, ich werde mich nie ändern, ich bin fern von Gott, Gott liebt mich nicht mehr. Kennt ihr diesen Refrain? Und dann müssen wir diesen Refrain der Gnade und des Lebens singen. Niemand ist außerhalb der Gnade und Liebe Gottes. Die Tür ist weit offen. Kehre um zu ihm, der dir auch heute zuruft, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Wie notwendig ist dieser Refrain der Gnade und des Lebens. Diese 4 Dinge, diese 4 Refrains lesen wir in diesen ersten, sehen wir in diesen ersten 7 Kapiteln. Liebe Geschwister, diese einfache Wahrheit, diese einfache Wahrheit des Evangeliums, was ja diese 4 Refrains letztendlich sind, die Botschaft vom Kreuz und der Auferstehung Jesu Christi, ist die Kraft, die uns aus den Sünden rettet. Und wenn du in Jesus glaubst, ist es auch die Kraft zur Veränderung, zu einem Leben hin, das mehr und mehr gleichgestaltet ist wie Jesus. Deswegen möchte ich dich fragen, ist das Evangelium von Gottes überschwänglicher Gnade der Refrain deines Lebens? Kannst du jeden Vers im Alltag verbinden mit dem Refrain des Evangeliums? Wenn du nächste Woche ist die Schule, habt ihr keine Schule, aber die Woche danach, wenn du eine schlechte Note schreibst, kannst du das Evangelium mit der schlechten Note und deinen Gefühlen verbinden, die du hast, wenn du eine schlechte Note schreibst? Kannst du das Evangelium verbinden, wenn du sündigst? Wenn du vielleicht bei einem Projekt auf der Arbeit total versagst und es total vergeigst, kannst du das Evangelium dort hineinsprechen lassen? Wenn vielleicht der Tod eines geliebten Menschen kommt, kannst du das Evangelium dort hineinsprechen? Oder vielleicht auch der Tod eines Haustiers? Kannst du deine Erlebnisse, dein ganzes Leben, alle Verse, die du singst in deinem Leben, kannst du sie immer wieder mit dem Refrain des Evangeliums zusammenbringen? Wenn du dich als Ehepaar streitest, kannst du das Evangelium da wieder reinbringen. Aber auch in den schönen Momenten des Lebens kannst du das Evangelium, den Refrain des Evangeliums reinbringen, wenn du alles hast, was du dir wünschst. Dass du dann hingehen kannst und sagen kannst, das sind gute Gaben von Gott und ich halte sie offen im Glauben, so wie Hiob es zum Beispiel damals getan hat. Das sind gute Gaben von Gott, aber es ist nicht, wofür ich lebe. Ich lebe für Jesus. Er ist der Refrain meines Lebens. Und wisst ihr, zum Schluss, wir haben darüber nachgedacht, über den Refrain der Schöpfung, über den Refrain der Bosheit und Sünde, über den Refrain des Gerichts und des Todes und den Refrain der Gnade und des Lebens. Und wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Das echte, ewige, vollkommene Leben, der 4. Punkt, der Refrain der Gnade und des Lebens. Und wie wird es sein? Wir werden auferstehen und ewig unkaputtbare Körper bekommen, die uns nie wieder zur Sünde versuchen. Und wo werden wir wohnen, liebe Geschwister? Wo werden wir wohnen? In der neuen Erde, unter dem neuen Himmel, in einer neuen Schöpfung, die dann aber niemals mehr mit der Sünde, die niemals mehr in Sünde untergehen wird. Und wenn das wahr ist, wenn das unsere Hoffnung ist, unser Ziel ist, das ewige Leben und die neue Schöpfung bei Gott, wenn das wahr ist, Wenn das meine und deine Zukunft ist, dann lasst uns auch in den schwierigen Umständen an unserem gnädigen Gott festhalten, der niemals sein Wort brechen wird. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Danken dir auch für diese Refrains, die wir immer wieder jetzt auch in diesen Kapiteln gesehen haben. Wir brauchen das. So schnell singen wir uns Lügen zu. So schnell singen wir uns Lügen zu. Wir machen Ausreden für unsere Sünden, Herr. Aber ich ganz persönlich möchte ich auch bitten, dass du mir vergibst, wo ich Ausreden gefunden habe für meine Sünden. Und lass mich immer wieder neu sehen, dass ich verantwortlich bin für meine Sünden. Aber lass mich dann auch sehen und lass uns gemeinsam das sehen, dass wir auch den Refrain der Gnade singen dürfen in dir, Jesus Christus. Und dafür loben und preisen wir dich. Und wir freuen uns auf diese neue Schöpfung, wo wir einmal zusammen mit dir und allen anderen Gläubigen sein werden und dich anbeten dürfen. Wir beten das in deinem Namen, Jesus. Amen.